Not born for porn. Englischer Slogan. Nicht geboren für Pornografie. Zur Freiheit und Intimität berufen. Das ist so ein bisschen der Slogan von meinem Vortrag. Herzlichen Dank, dass ich bei euch sein darf, im Emmental. Das Emmental, da verbindet mich einiges. Ich selber habe nämlich noch ein bisschen Wurzeln aus dem Emmental, auch wenn man das nicht im Namen Jungo erkennt. So auf Mutterseite bin ich Schenk, Abstammung, genau, Schenk aus dem Röthenbach im Emmental. Gut. So wie, da sind wir ja gerade bei mir, genau. Ich bin verheiratet, ich habe zwei kleine Kinder. Bin, wie gesagt, Pastor in der FEG Düdingen seit einem Jahr. Ich arbeite dort 60% als Pastor und 40% bin ich in diesem Thema unterwegs. Das sind Menschen, die gefangen sind in der Pornografie. Ich selber bin auf das Thema gekommen, weil ich selber darin gefangen war. Über mehrere Jahre. Es war eigentlich ein langer Leidensweg, wo ich dann irgendwann 2011 gefunden habe, es kann es nicht sein. Es kann es wirklich nicht sein. Es ist für mich wie, ich war gerade ein Jahr geheiratet, ich habe gemerkt, das wird mich kaputt machen. Und das wird meine Ehe kaputt machen. Und das hat mich dann zu der Erkenntnis gebracht, ich muss mein Leben ändern. Und mehr sage ich dann später noch dazu. Ich werde zuerst so ein paar sachliche Sachen zu Pornografie, was es genau ist, dann ein bisschen, was es bewirkt. Dann werde ich noch ein bisschen etwas über Sexualität sagen. Nachher noch über die Hirnforschung, was eigentlich alles abgeht im Hirn. Und dann werde ich noch ein paar Schritte präsentieren, wo man gehen könnte, um frei zu werden oder um den Konsum zu stoppen. Und dann natürlich noch meine Geschichte erzählen. Und das wäre dann so quasi, dann bin ich dann fertig. Ja. Herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich würde euch gerne mitnehmen, das Bild hier. Tsunami of Porn. Vor 40 Jahren etwa ist es gewesen, hat man Pornografie legalisiert. Also vorher war das verboten gewesen. Und es hat es zwar schon gegeben, aber so halt illegal. Unter dem Tisch durch ist das gehandelt worden. Und so in den 60er Jahren respektive, das ist schon mehr als 40 Jahre her. Genau, das ist schon fast 60 Jahre her, schon bald. Ja. Irgendwann hat man das legalisiert und man hatte keine Ahnung, was man da eigentlich genau macht und was es da für Auswirkungen wird haben. Und was passiert ist in unserer Gesellschaft, es ist wie ein Tsunami über uns hinweggerollt, bis tief ins Emmental rein, in die Schulzimmer rein, auf die Laptops der Lehrer, der Pfarrer. Einfach, es hat kaum jemand nicht berührt. Und heute stehen wir da und merken, wir sind überrollt worden. Pornografie, das ist ein Wort, das sich zusammensetzt aus dem Wort Unzucht und Hurerei. Also aus Porneia und Grapho, das kommt aus dem Griechischen. Unzucht, Grapho heisst Schreiben, Porneia heisst Unzucht. Und in der Bibel kommt das Wort Porneia auch vor. Das ist ganz ein ganz wichtiges Wort. Das wird meistens mit Unzucht übersetzt. Und das ist so ein Sammelbegriff für alle sexuellen Praktiken außerhalb der Ehe. Und dementsprechend ist eben Pornografie quasi die Darstellung von dem, von den sexuellen Praktiken, die außerhalb der Ehe sind. Ich verschone euch mit Zahlen. Zahlen sind ja immer schwierig, weil das hat natürlich eine rasante Veränderung drin. Das Internet wächst wahnsinnig. Und das hier sind die Zahlen, wo ich mal drauf gestoßen bin. Von all denen, die Internet benutzen, hat man dann auf Männer und Frauen geschaut, wer tut eigentlich Pornografie benutzen auf Frauen. 28% der Frauen, die das Internet benutzen, benutzen Pornografie. Und 72% von allen Männern, die auch das Internet benutzen, schauen Pornografie. Das ist aber wahrscheinlich schon eine überholte Zahl, aber das ist einfach mal, es ist nicht nur ein Männerproblem. Obwohl wir jetzt heute einen Männerabend gemacht haben, ich sage euch, es gibt zig Frauen, die damit kämpfen. Und für die ist es ein Problem, ein Männerproblem zu haben. Weil es ist nicht ein Männerproblem. Es ist einfach ein bisschen mehr bei den Männern schon da. Das ist eine Statistik, 10-jährig, aber ich finde es eben sehr interessant. Da hat man 16-jährige bis 19-jährige untersucht und sie befragt, wie häufig das sie konsumieren. Ja. Und täglich sind 20% und bei den Frauen 1,4%, wöchentlich 41,7%. Und nachher sehen wir, bei den Frauen ist monatlich aus selten, dann nimmt es zu und bei den Männern nachher dann wieder nie, sind es nur noch gerade 6,8%. Das ist relativ wenig, wo man denkt, das ist 10 Jahre her, heute ist wahrscheinlich die Statistik noch einmal ein bisschen anders. Warum hat Pornografie so eine Anziehungskraft? Die Frage möchte ich euch stellen und ihr dürft gerne ein bisschen mitdenken. Warum hat es so eine Anziehungskraft? Was denkt ihr?
Man verbindet es das erste Mal mit etwas Positivem, mit Sexualität.
Das ist noch eine Idee.
Es gibt einen gewissen Mechanismus in Gang.
Also wie meinst du das?
Ja, ich glaube, das ist
sehr. Ja. Ja, genau. Ja. Es löst etwas aus, oder?
Ja.
Aha. Ja, genau. Ja. Sonst noch Ideen? Oder so ein bisschen was?
Ich weiss, dass es nicht gut ist.
Ah, der Reiz vom Verbotenen, hä?
Zum Beispiel,
ja. Also ich habe einfach ein paar, das ist nicht eine komplette Liste, ich habe einfach ein paar aufgelistet. Das ist einerseits eben, wir sind ein sexuelles Wesen, wir sind hier ansprechbar. Und entsprechend spricht das Sehnsucht an vom Menschen und von den Männern. Dann ist es die Neugier vom Menschen irgendwie. Man möchte ja wissen, was kommt hinter dem Klick, wenn man da klickt, was versteckt sich hinten dran. Dann sind es eben die visuellen Reize, das ist bei den Männern ganz stark. Es gibt da so Untersuchungen, die zeigen, dass der Mensch oder der Mann auf Nacktheit, wenn er Nacktheit sieht, für einen kurzen Moment sein Hirn die ganze Aufmerksamkeit auf die Nacktheit gerichtet wird. Also das, ich sage auch, das hat Gott so eingerichtet, dass der Mann seiner Frau wenigstens einmal kurz Aufmerksamkeit, ganze Aufmerksamkeit schenkt. So, das wird wahrscheinlich der Moment sein. Genau. Und das Sehen stimuliert natürlich Hormone, also es löst etwas aus. Ja. Nachher, es ist ohne Forderung reduziert auf Sex. Ja, eine reale Beziehung ist viel komplizierter. Dort kommt es darauf ab, ob man Mundgeruch hat oder nicht. Dort kommt es darauf ab, ob sie Migräne hat oder nicht. Und so weiter. Es ist viel komplexer. Und wenn man als Mann das Bedürfnis hat, heisst es noch lange nicht, dass die Frau auch ein Bedürfnis hat. Und bei Pornografie ist es einfach so, das ist immer willig, immer parat, immer verfügbar. Das kreiert natürlich einen ganz anderen Reiz. Nachher ist es auch noch die Fantasiewelt. Es ist natürlich attraktiv, in eine Fantasiewelt zu flüchten, wenn die Realität nicht schön ist. Ja, gerade Singles, die sich sehr sehnen nach einer Beziehung oder sehr, und die Sexualität halt nicht ausleben können, dort ist natürlich eine grosse Versuchung, in eine Fantasiewelt einzusteigen, wo die Frauen da sind für einen. Oder umgekehrt, wenn man verheiratet ist und man hat eine Ehe, die nicht mehr funktioniert, eine Beziehung, die nicht zufriedenstellend ist, dann entsteht natürlich auch die Versuchung, in eine Fantasiewelt abzusteigen, wo man dort quasi kompensieren kann. Nachher ist es halt auch gesellschaftsfähig geworden. Ja, es ist irgendwie langsam okay, jeder macht es irgendwie ein bisschen und das scheint in allen Medien irgendwie gepusht zu sein. Pornografie im Internet ist noch eine andere Dimension. In Amerika hat sich die Wir nennen das die AAA, also AAA. A steht für anonym. Anonym ist es durch das Internet. Man muss sich vorstellen, vor dem Internet hat es natürlich auch Pornografie gegeben. Wer so etwas hat wollen, hat irgendwo müssen in die Städte fahren, dort in einen Kiosk. Und in dem Kiosk, das war einfach nicht anonym gewesen, oder? Also das Hindernis steigt. Und entsprechend auch, ist, wenn es natürlich anonym ist, das enthemmt der Mensch. Und dann, ein Pfarrer hat zum Beispiel sich nicht können leisten, einen Kiosk zu gehen und dort ein Heftchen zu kaufen. Hingegen daheim am Laptop, was anscheinend ja niemand merkt, ist es wie eine ganz andere Welt. Und das kreiert natürlich eine riesige Versuchung. Das Zweite, es ist natürlich die Accessibility, also der mobile Zugang, den wir heute haben, also mit diesen Handy. Früher hat man ja nicht am Abend noch irgendwo hin können und etwas kaufen, wenn man jetzt das Gefühl hatte, jetzt wäre es eigentlich noch schön. Wenn jemand hat das Bedürfnis gehabt, Pornografie zu konsumieren. Aber heute ist es quasi im Pauseraum möglich, es ist auf dem Schulweg möglich, es ist überall möglich. Es ist auf dem Arbeitsplatz möglich, auf dem WC, ungehinderten Zugang, jederzeit. Und nachher ist es auch noch die Affordability, das heisst einfach, es kostet wenig, also, oder die Erschwinglichkeit. Ja, weil es würde ganz viel Geld kosten. Also pro Film müsstest du 100 Stutz zahlen, dann würdest du gleich aufhören. Oder gar nie anfangen. Weil einfach wie die Hemmschwelle zu hoch ist. Aber es gibt so eine riesige Masse von Gratis-Sachen und von immer mehr Sachen, dass es einfach wie uferlos ist. Oder dass dort, man sieht, dass die drei Sachen die Grenzen absetzen. Also die Hemmschwelle ist so niedrig, dass eigentlich fast jeder irgendwo wie die Hemmschwelle nehmen kann. Und ein Lösungsansatz ist eben die Umkehrung von dem. Also das heisst, man muss wieder eine Hemmschwelle aufbauen, dass man nicht so einfach Zugang hat und dass es einem wieder etwas kostet. Ja, aber dazu komme ich eigentlich bei den Lösungsansätzen. Aber so viel möchte ich jetzt mal vorausschicken. Was macht Pornografie mit dieser Welt? Wir haben dort so das Bild oben mit dieser Weltkugel. Oben sieht man die Darstellerin oder die Frau. Und nachher unter einem Computer. Also es ist auch marktwirtschaftlich. Wer konsumiert, verursacht eigentlich auch, dass produziert wird. Und weil produziert wird, wird auch wieder konsumiert. Also wer konsumiert, macht eigentlich, dass das ganze Rad läuft. Klar kann man sagen, auf mich kommt es nicht darauf ab, wenn ich aussteige, ich bin ausgestiegen, sie produzieren weiter. Also es ist, aber irgendwo durch, es ist ein Marktwirtschaftsgesetz, weil man kann damit Geld verdienen, wird produziert. Und die ganze Produktion ist stark auch mit dem Menschenhandel verknüpft, also eben mit der Prostitution und Prostitution mit dem Menschenhandel. Es gibt auch Produktionen, jetzt zum Beispiel in Rumänien oder Russland, wo Vergewaltigungspornografie hergestellt wird und wirklich abscheuliche Sachen. Und der Konsument, der ja irgendetwas schaut, sieht ja nicht, ob jetzt die Frau freiwillig mitmacht oder ob hinten dran noch einer steht und sie bedroht. Oder eben, ja genau, ob irgendwie Missbrauch und Gewalt dahinter ist. Nein, ist der ganze Kindesmissbrauch. Pornografie hat dort einen Zusammenhang. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass man hat dort auch die Kinderschänder untersucht, oder eine ganze Reihe von diesen Leuten. Und ein Großteil davon ist auch Hochkonsument von Pornografie. Und die sagen, wir haben uns zuerst inspirieren lassen und nachher haben wir es umsetzen. Also der Zusammenhang von Pornografie und dann letztendlich Missbrauch, der existiert. Und das Gleiche auch mit der Vergewaltigung, das ist auch eine ganz heikle Geschichte, weil Vergewaltigung ist in der Ehe zum Beispiel oder eben in ihrer Beziehung, Leute unter Druck, eine Frau unter Druck zu setzen, dass sie es dann auch macht, da passiert sehr viel. Und Pornografie enthemmt eben den Menschen. Aber da kommen wir jetzt nicht drauf, das ist das andere. Was macht Pornografie mit dem Konsument? Einerseits ist es eine Lüge. Also es suggeriert ja irgendwie, du erlebst jetzt Sexualität mit dieser Frau oder mit dem Mann oder was immer da geschaut wird. Aber im Endeffekt bleibt ja der Mensch allein. Also es wird, ist eigentlich ein Beschiss. Ja, es wird ja immer etwas vorgaukelt, aber am Schluss ist es eine grosse Lüge. Man sucht ja irgendwie Intimität, am Schluss ist es nein, doch nicht. Es verzerrt aber auch die Sexualität, auch die Bilder. Wir, da der Sexualforscher hat ein bisschen gefunden, das habe keine Wirkung. Ich habe selber etwas anderes erlebt. Wir können nicht lernen, wir können nicht etwas anschauen und nicht lernen dabei. Also du kannst nicht die ganze Zeit englisches Radio und Fernsehen schauen und hören und nicht Englisch lernen. Das geht gar nicht. Es ist wie, es schließt sich aus. Und genau das, über die Bilder, die prägen der Mensch zutiefst, wie Sexualität muss sein. Und die Bilder animieren dazu nachher auch, das nachher zu machen. Es gibt dann auch eine Verzerrung von der Sexualität, wie es sollte sein. Es hat, ich glaube, der Christoph Pahl hat das in seinem Buch geschrieben, ein ganz gutes Beispiel, hat gesagt, wenn du ständig vor einem Porsche stehst und dir vorstellst, 300 zu fahren mit dem Porsche, dann bist du sicher nicht zufrieden mit deinem Golf. Ja. Und es tut es eigentlich, natürlich kann man nicht 300 fahren mit dem Porsche, und das ist ja genau der Witz im Ganzen, oder? Die Pornografie suggeriert ein Wahnsinnsglück, das die Leute erleben, aber im Endeffekt ist es einfach eine Show. Und es ist weder für die so und noch in der Realität so erlebbar. Aber es suggeriert, so wird Sexualität erfüllend erlebt. Und entsprechend entsteht der Druck auch, ich will ja auch erfüllte Sexualität. Also, ich muss das auch erleben. Ich muss auch. Dazu kommt der Druck von diesen x perfekten Frauen, die man angeschaut hat. Perfekte Körper. Ich selber habe das wie auch erlebt, dass ich merke, meine Frau genügt mir gar nicht. Und denkt, ja, ein bisschen mehr Oberweite, dann wäre ich glücklich. Ja. Und es hat bei mir eigentlich suggeriert, es braucht das, für erfüllte Sexualität zu erleben. Völliger Witz. Ja. Weil es stimmt nicht. Genau. Nachher, es zerstört natürlich Partnerschaften, genau deshalb, weil einerseits wird Druck gemacht auf die Frauen, auch wenn das nicht absichtlich gemacht wird, aber der Mann erwartet eigentlich mehr im Bett oder etwas anderes oder gewisse Stellungen. Und die Frauen, wenn sie das entdecken, sind natürlich tief enttäuscht, weil es ist eben Druck. Was macht Pornografie in Bezug auf Sucht? Es eskaliert. Einerseits ist es, was sie den Gedanken macht. Also es nimmt Gedanken gefangen. Ich selber habe es so erlebt, dass ich plötzlich gemerkt habe, das ist wirklich das würde sagen, das Endstadium, bevor ich gemerkt habe, jetzt muss ich. Das war wie so der Schuss vor einem Bug, weil ich Kontrolle verloren in den Gedanken. Ich bin durch die Straße gelaufen und dann wenn danach irgendwie jemand auftaucht ist, wo ein bisschen das Schema gepasst hat, dann sind wir nachher die Pornofilme abgegangen mit dieser Frau. Oder ich habe als Handwerker gearbeitet, habe in viele Haushalte gehen müssen und nachher mit einer Frau in der gleichen Haushaltung, da sind natürlich die ganzen Filme abgegangen. Von schnellen Seitensprung mit dieser Frau. Und ich wollte das ja gar nicht. Ich habe ja als gläubiger Christ der Überzeugung gelebt, ich will auf meine Frau warten, ich will mit dem Ganzen gar nicht zu tun haben. Und gleich das ist wie einfach über mich gekommen. Ich konnte es gar nicht kontrollieren. Und ich habe mich sehr geschämt und so immer versucht, vor mir zu drängen. Und ich habe gemerkt, ich verliere einfach Kontrolle. Ich kann es nicht mehr steuern. Was in meinen Gedanken abgeht, da weiß ich nicht, wie ich das kontrollieren soll. Dann gibt es den Rutschbahneffekt. Wir nennen das in Fachsprache auch Toleranz. Man kann das eigentlich so erklären, dass alles, was wir geniessen, empfinden wir ja als schön. Also wenn wir jetzt sagen, wir essen eine Tafel Schoki, dann ist es am Anfang so richtig, so richtig süß und so. Aber wenn du nach einer ganzen Tafel Schoki gegessen hast, dann ist es am Schluss nicht mehr so süß. Ja, weil unsere Sinne sind schon ein bisschen gedämpft. Ja, und wenn nachher noch einmal ein Kilo Schoki isst, ist dann irgendwann kotzt. Es ist nicht mehr fein. Und genau das ist eigentlich der Effekt, der uns schützt. Aber bei Pornografiekonsum gibt es dann einfach den Rutschbahneffekt, dass man, weil man so viel konsumiert, braucht man eigentlich noch eine höhere Dosis. Also irgendwie führt es irgendwann lange nicht mehr, blutige Frau anzuschauen. Es muss etwas krasser sein. Und es muss etwas abartiger sein. Und es geht bis hin zu Gewaltpornografie oder schockierende Sachen, weil beim Betrachten von Gewalt schüttet der Körper Adrenalin aus. Also es ist noch einmal ein Botenstoff mehr. Das ist eine Kombination von Gewalt mit Sex, die sich dann dort kombiniert, weil man dann auch die Leute, die einfach in das reinrutschen, rutschen dann richtig Gewaltpornografie. Und es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass vor 30 Jahren, wo noch Printmedien und Videos vorherrschend waren, dass die Pornografie dann ist viel sanfter war. Und heute in der Internetpornografie gibt es wirklich, es schwappt über zu sehr gewaltsamer Pornografie, die produziert und konsumiert wird. Einfach weil mit der Menge, die konsumiert wird, es braucht immer noch eins mehr, für irgendwie doch noch können, das Glückserlebnis zu erleben. Dann entsteht eine Abhängigkeit, eine Sucht. Darüber möchte ich dann noch mehr erzählen. Einfach nur mal so viel. Ich möchte ein bisschen Abstecher machen in der Bibel. Ja, als Pastor darf das. Was sagt die Bibel zu Pornografie? Das ist, ich finde, die besten Stellen liefern uns dort das Wort Porneia. Also dort können wir wie eine Parallele ziehen, eben Unzucht. Und Paulus hat ein paar gute Sachen, die er sagt, im 1. Korinther 6, 13. Er sagt dort, der Körper ist heilig und er ist nicht gemacht für die Unzucht. Nachher sagt er, flieht vor der Unzucht. Also wir sollen die Flucht ergreifen. Und als drittes sagt er dann, ja, wir sollen gescheiter heiraten, als nachher und dabei Unzucht zu vermeiden. Das ist dann so seine Anweisung an Korinther. Im 2. Korintherbrief sagt er auch noch etwas Interessantes. Dort sagt er, dass die, die Unzucht getrieben haben, also er sagt es eigentlich in der Negativform, er sagt es eigentlich so, dass er Angst hat, nach Korinth zu kommen, weil es Leute gibt, die von ihrer Unzucht nicht Buße haben. Also das heisst, Umkehrung heisst, von der Unzucht oder von der Porno soll man umkehren. Dort ist das Wort Metanoia. Metanoia heisst, im Griechischen heisst es Nachdenken. Oder es heisst eigentlich Umdenken. Also wenn man vorher etwas gemacht hat und man merkt, das ist nicht gut, dann denkst du noch einmal darüber nach. Und das Nachdenken ist nicht nur einfach so auf einer Ebene vom Intellekt, sondern im Hebräischen, das ist ja aus dem Hebräischen eigentlich, ist es immer auch aus dem Herz. Das Herz im Hebräischen ist auch mit dem Ist zu denken. Also das ist nicht irgendwie, wir trennen das stark. Das Herz ist auch Gefühlssache und das Denken ist so der Intellekt. Aber im Hebräischen ist das Denken, der Sitz, oder das Herz ist der Sitz, wo unsere Grundwerte, unser Denken und dort drin soll eine Veränderung stattfinden. Also in unserem Herz. Und Metanoia heisst eigentlich von Herzen umkehren. Dass wirklich unser Herz verändert wird. Gut, Ich habe eine Bachelorarbeit darüber geschrieben, ich muss jetzt aufhören. Gut. Jesus sagt auch noch etwas Interessantes. Das finde ich gerade in Bezug auf die ganze Pornografie heute. Es geht ums Schauen, was er sagt. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Also es ist auf der Ebene vom Schauen. Ja. Das Schauen, und er sagt, im Herz, also in den Gedanken, ist bereits schon der Ehebruch passiert. Und ich finde, das ist eine starke Aussage auch in unsere Zeit hinein, wo ja gerade mit der Pornografie eigentlich nur ein Schauen und Gedanken stattfindet und nicht in dem Sinn, ja, man hat ja nichts gemacht. So. Ich möchte aber noch ein paar Sachen zur Sexualität sagen. Ja, nicht, dass wir denken, Sexualität sei negativ. Ja, es geht eigentlich im Gegenteil. Es geht eigentlich darum, eine positive Sexualität zu haben. Einerseits sehen wir, dass Gott den Mensch macht und er segnet den Mensch und sagt, sei fruchtbar und vermehrt. Ja, und ein Segen. Ja, und für viele ist die Sexualität nicht unbedingt als etwas, was sie erleben, als Segen. Ich habe über lange Zeit gedacht, das ist einfach ein Fluch. Ich weiss nicht, ob es nicht hilfreicher wäre, keine Sexualität zu haben. Ich habe das Gefühl, ich hätte weniger Probleme. Das war so mein Denken gewesen. Das Fazit dann, wo Gott gesagt hat, darüber, was er den Mensch gemacht hat, inklusive der ganzen Sexualität, sehr gut. Und dorthin wollen wir. Ja. Wir wollen nicht einfach nur, wir sind nicht gegen die Sexualität, sondern eigentlich für. Nachher sehen wir auch, dass die Sexualität in die Ehe und eben in die Schöpfungsordnung eingebunden ist. Das ist nachher dort, was heisst, der Mann wird Vater und Mutter verlassen. Aus ihrer Frau anhängen. Dann lesen wir noch darüber in den 10 Geboten, dass die Ehe soll geschützt werden soll. Also nicht Ehe brechen. Und im 10. Gebot, du sollst nicht begehren, die Frau von deinem Nachbarn und so weiter. Also das nicht begehren und das nicht Ehe brechen soll eben die Ehe und die Sexualität schützen. Das ist so der Gedanke. Seit es Sexualforschung gibt, da ist man natürlich von einem Weltbild ausgegangen, dass der Mensch vom Affe abstammt und Sexualität einfach eine Art tierische Trieb sind, die einfach zur Vermehrung dient und man so quasi, weil man vom Affe abstammt, logischerweise tut man halt, wo man gehen kann, weil man möglichst breit seine Gene verstreuen will. Die Art möglichst zu erhalten. Also in dieser Art denkt man eigentlich, und es gibt Forscher, die in dieser Richtung denken, wahrscheinlich eben auch unser lieber Per, ich weiß nicht genau, wie er heisst, der das erste Statement gemacht hat. Aber der Gunther Schmidt, der ist auch Sexualforscher, der sagt etwas anderes. Er sagt, hinter dem sexuellen Verlangen steht das Grundbedürfnis nach Zuneigung, Geborgenheit, Nähe, Sicherheit und Vertrautheit und nicht nur der Orgasmus. Also es ist mehr als ein Trieb. Der Mensch ist nicht einfach angetrieben. Man hat immer gedacht, das sei so ein bisschen wie ein Dampfkochtopf, wenn du genug lang zulässt, dann irgendwann pfeift es oben raus. Und so sei der Mensch mit ihrer oder der Mann mit ihrer Sexualität, irgendwann, wenn du es zu lang zu hast, dann irgendwann explodiert er einfach und nachher vergewaltigt er halt. So hat man sich das vorgestellt. Oder? Darum muss er halt sich irgendwo abreagieren können. So ein bisschen gewisse Versuch, das sehr. Ich bin nicht dieser Meinung. Und hinter der Sexualität gibt es noch tiefere Bedürfnisse. Bedürfnisse. Jeder Mensch möchte sich sicher fühlen. Jeder Mensch möchte Zuneigung. Jeder Mensch möchte Nähe. Jeder Mensch möchte die Intimität. Entsprechend möchte ich gerne die Sexualität als dreidimensional präsentieren. Das habe ich aus dem Buch von Fit for Love von Tabea Freitag. Ich finde das eine sehr gute Darstellung. Das eine ist die ganze körperliche Ebene. Das ist das, was halt sichtbar abgeht. Ja, wir sehen Erregung, das sind Hormone, das ist der Geschlechtsakt, das ist der Orgasmus, das sind Gefühle. Aber nachher gibt es eben noch die Ebene von der Psyche, und das habe ich gerade gesagt, dass sie die tieferen Bedürfnisse da sind, dass der Mensch eigentlich Nähe möchte. Er möchte in der Sexualität Sicherheit erleben, er möchte drinnen Vertrautheit erleben, Intimität. Er möchte ganz sich geben und ganz etwas ganz erhalten. Nachher hat es natürlich noch eine Beziehungsdimension. Beziehung heisst Kommunikation, es heisst zusammenleben teilen. Und es heisst auch Bindung. Bindungsforschung, das ist noch nicht so alt und die haben sehr interessante Sachen herausgefunden. Beim Orgasmus wird ein Hormon ausgeschüttet, das heisst Oxytocin. Und das ist verantwortlich für das Gefühl, dass man sich verbunden fühlt. Es entsteht nachher einfach das Gefühl von, ich bin nahe, ich bin vertraut dieser Person. Interessanterweise wird das Oxytocin auch ausgeschüttet während der Geburt. Also eine Frau, fängt an, die Bindung zu ihm, im guten Fall. Also es passiert eben nicht bei allen, dann haben sie eine Bindungsstörung. Aber im guten Fall empfindet sie nachher eine Bindung zu diesem Kind. Und die Bindung, das Oxytocin wird weiterhin ausgeschüttet durch die Stillen und das Kind nimmt über die Muttermilch das auf und erlebt eben das genau gleiche Bindung an die Mutter. Und in dieser Bindung erlebt eigentlich das Erste, was es lehrt. Ist nicht laufen, ist nicht reden, ist nicht, mal vielleicht essen die auch, aber das Erste, was für das Leben lehrt, ist, Binden ist gut. Binden ist Sicherheit. Binden ist Geborgenheit. Binden ist richtig. Und wenn sich ein Mensch dann ablöst von den Eltern, dann kommt er in ein Vakuum rein und da ist in der Psyche ist gespeichert, ich muss mich binden. Weil er kommt in ein Vakuum von Unsicherheit und eine Sehnsucht entsteht nach Bindung. Und ich habe zwar noch keine Statistik gelesen, aber gut 80% der Bevölkerung geschätzt, sucht eigentlich eine Partnerschaft, eine Monogamie. Auch wenn sie das vielleicht nachher nicht klappt, aber sie suchen eigentlich nach dem wieder jemanden. Also die Sehnsucht nach Bindung, die da drinnen ist, wie das verkörpert von dort erleben ist Sicherheit. Und genau das tut ja Pornografie ausklammern. Genau das erlebt man ja nicht, wo der Mensch sich zu tiefsten ansehnt. Nämlich nach dieser Ganzheit. Nach dieser Zurückkommen an das Erlebnis, das man schon mit der Mutter gemacht hat. An die Geborgenheit, an die Bindung. Und das soll eigentlich in der Ehe entstehen können. Eine Bindung, eine Geborgenheit. Und weil Pornografie oder eben auch Selbstüberlegung klammert ja die Teile aus, bleibt sie dann auch leer zurück. Irgendwo merken selbst Leute, die jetzt kein christliches Weltbild haben, merken irgendwie, es ist schon kaputt. Es irgendwie geht es nicht auf. Und so ist es. Es fehlt eben eigentlich die Beziehungsdimension. Ich möchte noch etwas zu Versuchungen sagen. Versuchungen, das kennen wir alle ein bisschen. Versucht kann man ja nur von etwas werden, das böse ist. Ja. Ich kann nicht versucht werden von etwas, das ich darf. Also von etwas, das ich weiss, aus meinem Gewissen heraus, das ist nicht gut. Dann bin ich in einer Versuchung. Also das ist ein Konflikt zwischen Gewissen und dem, hier Triebkonflikt, also mit dem Wunsch, jetzt irgendwie das können erleben. Und am Anfang ist irgendein Auslöser. Also es kann sein, dass man sehr viel geschafft hat, einen stressigen Tag, kommt man endlich in Feierabend zu und dann sieht man noch eine Frau, die an der Bushaltestelle steht und ist eigentlich grosser Einblick in ihre Oberweite. Und plötzlich denkt man, das wäre jetzt also noch eine schöne Option eigentlich heute Abend. Und dann geht es vielleicht los, die Versuchung von, nein, ich will es ja eigentlich nicht machen. Ja, aber Irgendwie. Und dann geht es in eine zweite Stufe, wo sich dann anfängt, es beschäftigt sich dann, es dreht sich plötzlich stark um das. Alles andere wird immer mehr ausblendet und vielleicht ist man noch alleine daheim. Dann plötzlich denkt man, ja, ich könnte ja nur mal aufs Internet gehen. Oder ich könnte mal meine E-Mails anschauen. Das war so meine Entschuldigung. Ich muss sowieso mal die E-Mails anschauen. Gut, ist man dann schon mal auf dem Internet. Und nachher geht es noch ein bisschen weiter. Dann denkt man, heute ist man vielleicht eher auf YouTube und Co. Sich ein bisschen berieseln lassen. Ja. Und dann klickt man plötzlich zu erotischeren und noch erotischeren Sachen. Und im Gewissen sagt zwar, nein, das machen wir nicht. Oder halt nur, ja, nein, und irgendwann kippt es. Irgendwann ist der Point of No Return erreicht. Das heisst, man hat bereits schon so viel Erregung erlebt, dass man eigentlich das nur noch will. Und nachher klickt man rein und das Gewissen geht weg. Und man lebt es aus. Und nachher kommt eigentlich der Punkt, gerade so nach dem Orgasmus, wo sich dann alles dreht wieder. Das Gewissen ist da und man denkt, well, leck mir, was mache ich hier? Was habe ich jetzt abgelassen? Oder? Und nachher kommt die ganze Schuldbewältigung. Selbstverdammungsgefühl, Schuldbewältigung, man will es irgendwie da nicht tun. Selbstschwör, wo man sich schwört, das mache ich nie mehr. Zigmal habe ich das in meinem Leben geschworen, gesagt, das war das letzte Mal gewesen. Ich habe alles gelöscht. Ich habe mich noch irgendwie, ich weiß auch nicht, haben mir gesagt, jetzt tue ich noch extra eine Woche lang intensiv Bibel lesen, um das wieder, einfach all die Wiederherstellungsmechanismen, jetzt tue ich gerade umso mehr Gott dienen, als quasi als Kompensation von meinem Versagen oder was auch immer. Ja. Das ist dann so ein bisschen, was läuft. Nachher so nach ein paar Tagen beruhigt sich es wieder. Man fühlt sich wieder okay, man hat sich vielleicht auch mit Gott das wieder in die Ordnung da. Und nachher bis zum nächsten Mal. Bis man wieder am Punkt steht, wo wieder ein Auslöser kommt. Und dann geht das ganze Spiel wieder los. Und das Ziel wäre ja zu lernen, Versuchungen können erfolgreich zu bestehen. Ja, dass eigentlich, wenn man in eine Versuchung hineinkommt, dass man die so bewältigen kann, dass man das eben auch nicht auslebt. Dass das Gewissen siegt und der Trieb wieder abflacht. Ich möchte noch etwas über die Hirnbiologie sagen. Ich finde das wahnsinnig spannend. Allerdings bin ich kein Doktor, kein Arzt. Es ist ein Forschungsgebiet, wo man erst kürzlich oder die letzten Jahre wirklich richtig spannende Erkenntnisse darüber hat. Und dann möchte ich ein paar Sachen dazu sagen. Ich möchte wie noch ein bisschen den grösseren Bogen machen. Gott hat uns so gemacht, dass wir für die lebensnotwendigen Sachen, wie zum Beispiel mein Herzschlag, dass ich schnaufe, meine inneren Organe, um die muss ich mich nicht kümmern. Ja, ich muss mich nicht darum tun, dass ich schnaufe. Aber die lebenserhaltenden Sachen, sie an unser Belohnungszentrum gebunden im Hirn. Also das heisst, Essen, Trinken und auch Sexualität ist lebenserhaltend. Also wenn wir nicht sexuell aktiv wären, dann würde unsere Menschheit aussterben. Innerhalb von einer Generation. Ja. Und darum ist es lebenserhaltend und unglaublich wichtig. Und entsprechend ist es eben auch dort in der lebenserhaltenden im Belohnungszentrum angeordnet. Ich habe mal, als ich noch auf dem Bau gearbeitet habe, also auf einer Baustelle gearbeitet, wo es nie ein Wasser hatte. Es war Sommer, drückend heiß und ich hatte kein Wasser dabei. Und ich dachte, in der Mittagspause gehe ich dann ins Dörfli runter und ich kaufe mir dann Wasser. Und irgendwann, so gegen 10 Uhr zu, habe ich so Durst bekommen. Immer dachte ich, ja, also 2 Stunden schaffe ich noch. Aber irgendwann hat mich das so dermassen getrieben und ich konnte nicht mehr anders können. Ich habe aufgehört zu arbeiten, bin ins Dörfli runtergefahren, habe Wasser gekauft, getrunken. Ja. Warum? Das ist Dopamin, ist ein Botenstoff, der in unserem Hirn ausgeschüttet wird, der eben genau für die lebenserhaltenden Sachen zuständig ist. Das tut, alles, was wir sehen, wird immer sortiert in wichtig und unwichtig. Oder alles, was wir denken und erleben, und lebenserhaltende Sachen sind ganz wichtig. Und nicht erhaltende Sachen werden als nicht wichtig eingestuft. Entsprechend wird eben die Sexualität als lebenserhaltend als sehr wichtig eingestuft. Und darum wird Nacktheit auch als wichtig erkannt. Ja, das, damit eben eigentlich für die Verheirateten sollte es dann auch klappen. Dass man dann letztendlich seine Frau sucht und sich angetönt findet und dann hoffentlich ein Kind zeugen kann. Das wäre die Idee. Also, wenn jetzt irgendwie, da haben wir jetzt so das Hirn dargestellt und dort so das Symbol sexy. Wenn jetzt also ein Impuls kommt, dann wird er in unserem Hirn als wichtig eingestuft und sofort eigentlich wird Dopamin ausgeschüttet, das sagt, wichtig. Und dann muss man eigentlich, können wir immer noch rational entscheiden, wollen wir oder wollen wir nicht. Ja, die Fähigkeit haben wir eigentlich. Wenn es stattgegeben wird, dann kommt es zu einer weiteren Ausschüttung von mehreren Hormonen, die dann eigentlich die Erregung auslösen. Also der erste Blick auf ein nacktes Bild ist ja noch nicht erregend, sondern erst, wenn man es eigentlich ein bisschen betrachtet. Es braucht ein bisschen Zeit, bis die Hormone ausgeschüttet werden. Und entsprechend gibt es Erregung. Und Dopamin drängt jetzt darauf, dass man noch stärker aktiv wird. Also es wird dann irgendwann entsteht der Drang eben dazu, sich zu befriedigen. Dann macht man das auch. Und das löst noch einmal mehr Hormone aus. Die Erregung steigt. Es werden noch mehr Hormone ausgeschüttet. Und es fühlt sich grundsätzlich gut an. Mit dem Erwartung darauf, dass eine wirklich grosse Belohnung jetzt kommt. Also es ist eigentlich ein schöner Zustand, wenn man es so beschreiben will. Nachher kommt es zum Orgasmus. Und dort ist noch einmal ein ganzer Cocktail von Hormone ausgeschüttet werden, unter anderem auch das Soteronin. Und Soteronin ist eigentlich wie ein Antidepressiva. Das macht Männer eher müde. Und es tut für einen kurzen Moment im Hirn gibt es so eine Region, die zuständig ist für Angst. Und das wird ausgeschaltet. Also alle Ängste sind für einen kurzen Augenblick einfach beseitigt. Und dann, das Dopamin hat noch eine zweite Wirkung. Zum einen wirkt sie eben den Drang, dass man das tut, bis man es wirklich tut. Und zum anderen tut es verankern im Hirn die Erinnerung daran. Also möglichst gut, damit ich mich schnell wieder daran erinnere, wie man Glück erleben kann. Also damit ich nicht lange muss suchen, sondern und wer natürlich den Prozess mehrmals erlebt hat, dass man auf dem Internet Pornografie findet, der wird dann plötzlich auch schnell einig, wenn es ihm langweilig ist, der Wunsch haben, Pornografie zu schauen. Oder wenn man, das gibt dann einfach eine Verlinkung von, oder wenn der Chef einem zusammenschießt, der hat mit jemandem gearbeitet, der hat vor allem auf Frustration stark reagiert, zusammenschießt oder Krach mit der Freundin, die Lösung ist Pornografie schauen. Ja, das ist dann einfach dann so verknüpft. Ja. Wie kann ich meine Frust bewältigen? Dort, in Pornografie. Und so die Leute ganz unterschiedliche Lösungsansätze eben mit der Pornografie in Verbindung bringen. Aber es wird ganz stark eben durch das Dopamin verankert. Und dann, Entschuldigung, ich habe die Punkte da eigentlich. Genau. Als viertens, ich habe schon erzählt von dieser Anpassung. Es ist etwa bei Süchtigen misst man etwa das 200-fache an Dopamin. Also Alkoholiker ist nicht nach Alkohol süchtig, sondern Dopamin. Ja, weil das Alkohol tut das Dopamin auslösen. Und das Dopamin tut den Drang auslösen, jetzt musst du dich betrinken. Oder jetzt wäre es schön, Alkohol zu trinken. Also das Dopamin ist eigentlich der entscheidende Faktor, dass eine Sucht überhaupt als Sucht kann funktionieren. Und weil das natürlich, wir nennen das eben ein Craving oder eben eine Toleranz, weil so viel von dem Dopamin da ist, braucht es natürlich noch einmal härtere Bar, um noch einmal einen Schub Dopamin auslösen wo er, oder die ganzen Hormone auslösen, um stärkere Reize zu erreichen. Und Punkt 5, das ist nachher der Kontrollverlust. Also wir haben im Vorderhirn die Möglichkeit, das, was wir tun, auch zu kontrollieren und vorauszuschauen. Das heisst, die Konsequenzen abzuschätzen. Ist jetzt das gut? Ist es angebracht? Oder? Und das ist auch ganz wichtig, weil sonst wären wir einfach vergewaltigende Zombies, die rumlaufen und kaum sehen wir eine Frau, wo uns erregt, dann handeln wir einfach. Aber wir haben die Fähigkeit, zu sagen, das ist erstens nicht meine Frau, zweitens will sie es nicht und drittens liebe ich meine Frau daheim. Was soll mir dann für Argumente sein? Mit denen haben wir die Fähigkeit, uns zu steuern. Und die Fähigkeit geht bei Süchtigen verloren. Ja, die wird eigentlich abtrainiert. Weil der Mechanismus zu zigtausendfach mal gemacht worden ist, braucht es nur einen Auslöser und nachher läuft das Spiel ab. Ja, und sie haben dann so einen starken Drang, dass sie nicht anders können, als irgendwo hin und das zu tun. So viel zum ganzen Hirnzeug. Eine Suchtstruktur, das ist ja das, was im Hirn abläuft. Und grundsätzlich ist das nicht etwas Negatives. Dopamin braucht es ja, dass die Sexualität funktioniert. Ja, also es ist, aber eine Suchtstruktur baut eigentlich auf den negativen Gefühl auf. Ja, ich habe das versucht so darzustellen. Da sehen wir so ein Männchen mit so einer Wolke, da steht er drinnen. Das ist vielleicht ein momentanes schlechtes Gefühl, weil nicht der Chef zusammengeschissen hat. Oder es ist vielleicht ein Grundgefühl, wo er sowieso ist, ein bisschen leicht depressiver Mensch. Oder es ist vielleicht momentan eine schwierige Sache, weil in der Ehe läuft es nicht gut und er hat ganz viele negative Gefühle. Und dann kommt natürlich der Wunsch, die zu bewältigen. Und eine Sexsucht funktioniert eben so, dass man eigentlich seine Gefühle versucht, zu kontrollieren, auf einen Moment zu benebeln. Also irgendwie die Langweiligkeit, oder wie man dem könnte sagen, das ist auch ein Gefühl von Spannungslosigkeit. Und auch dort ist eigentlich, das ist nicht eigentlich ein positives Gefühl, es fühlt sich eher nicht positiv an. Und auch das fällt in die Kategorie rein, dass nachher wie, ja, was könnte man machen? Nach Spannung suchen. Und nachher plötzlich merkt, ich möchte jetzt Pornografie konsumieren. So viel zu dem. Schritt in die Freiheit. Grundsätzlich, ich möchte noch einmal erinnern, dass AAA, also es ist Anonymität, was ausmacht. Es ist, so wie gesagt, Zugänglichkeit, was ausmacht und dass es so günstig ist. Und grundsätzlich kann man das eben durchbrechen durch eine Rechenschaftsbeziehung. Ja, oder das eine ist zuerst einmal, dass man das Ganze ins Licht bringt, jemanden einweihen in das Dunkle, weil das lebt eigentlich davon, dass man es muss verstecken muss. Und wenn man es kann irgendwo ins Licht bringen kann, dann bricht es schon mal ganz viel. Das zweite ist eine Rechenschaftsbeziehung. Das kann von Freund zu Freund sein oder von Mentor zu Mentee oder eben als Gruppe. Abstinenz, das heisst, wenn das natürlich immer wieder passiert, dann wird man nie ganz runterfahren können. Also das heisst, es braucht eine gewisse Abstinenz. Das ist ein Filter ganz hilfreich. Ist nicht immer die Lösung, ich sage, ein Filter ist eigentlich auch nur eine Leitplanke an der Straße. Ja, ich kann, wenn ich an einer Bergstraße durchfahre, ich kann aussteigen und drüber runterspringen. Und das kann ich auch mit jedem Filter. Ich kann eigentlich, jeden Filter kann man aushebeln letztendlich. Aber es hilft mir, wenn ich ausrutschen würde, dass ich einfach an die Leitplanke knall. Und darum ist ein Filter hilfreich. Dann, es gibt, was auch hilfreich ist, ist die Gewohnheiten zu ändern. Viele Leute haben dann auch Gewohnheiten, die eigentlich in das Ganze hineinspielen. Ja, wie viel Zeit verbringt man am Handy und am Internet? Das ist sicher mal schon negativ, wenn man ein Problem mit Pornografie hat im Internet. Wenn man schon jeden Abend 3 Stunden surft, dann ist es eigentlich, dann müssen wir vielleicht mal die Gewohnheiten ändern und etwas anderes suchen. Also das heisst, auch die Lebensgewohnheiten, wie mehr Sport, Hobbys, oder echte Beziehungen aufbauen, weil interessanterweise sucht man ja Intimität. Oder man sucht eigentlich Und Intimität kann man auch unsexuell erleben. Also jemanden zu haben, der einem nahe ist, also echte Freunde, sind da drinnen sehr hilfreich. Und suche innere Heilung, das ist eben mit einem negativen Grundgefühl, das kann auch eine tiefere Ebene anbrechen. Ja, gerade in meiner Geschichte stark mit dem verknüpft, dass ich eigentlich eine starke Identitätssuche hatte. Nicht gewusst, wer ich bin. Und das Erleben, dass Gott mich liebt, dass ich wichtig bin und die falschen Glaubenssätze in mir, die ich hatte, dass die heil werden konnten bei Gott, in Gottes Gegenwart, das war dann eigentlich wie ein Schlüssel gewesen, weil ich mich dann nicht mehr negativ gefühlt grundsätzlich, sondern ein positives Gefühl über mich hatte und darum auch viel, viel weniger etwas braucht, um zu kompensieren.